Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie schon immer mal was zum Thema AEG und neonatale Krampfanfälle hören wollten, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Katrin Klebermaß-Schrehoff aus Wien. Katrin, schön, dass du Zeit hast und herzlich willkommen beim NeoCast.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Sehr spannend.
Ja, bevor wir heute in die Tiefen des AEG und neonatalen Krampfeinfälle einsteigen, möchte ich dich natürlich kurz vorstellen. Du hast in Wien studiert und arbeitest seit 1998 an der Kinderklinik bzw. Universitätskinderklinik in Wien in der Abteilung für Neonatologie. Und dein Forschungsschwerpunkt ist das Neuromonitoring und speziell die neurophysiologische Überwachung von Risikopatienten auf der neonatalen Intensivstation insbesondere. Und du bist als Fachärztin für Pädiatrie mit dem Zusatzfach Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin hast du auch, also 2013 habilitiert auf dem Gebiet. Und aktuell leitest du sowohl eine Forschungsgruppe in der neonatalen Neurologie in Wien und bist auch stellvertretende Leiterin der Abteilung Neonatologie, pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie an der Medizinischen Universität Wien in Österreich. Ich hoffe, ich habe es gut zusammengefasst. Habe ich noch was vergessen, was dich besonders noch interessiert oder was für dich besonders wichtig ist?
Naja, das Ganze klingt ja dann immer so theoretisch. Mir ist klinisch Arbeiten total wichtig, eben auch klinische Forschung. Ich möchte eigentlich so wirklich so nah wie möglich am echten Leben an den Patienten sein. Und was man ja auch raushört aus meinem Lebenslauf, dass ich an einer großen Uniklinik schon sehr lange am gleichen Ort bin. Ich versuche aber trotzdem durch viel Reisen, durch viel Austausch mit anderen Kliniken, Workshops, Seminare, Kooperationen, auch mit dem Ausland in Kontakt zu bleiben, weil ich glaube, dass eben Austausch wichtig ist, dass wir uns kontinuierlich lernen und anpassen und dass nur damit dann wirklich gute Arbeit am Krankenbett dann wieder möglich wird. Also klinische Arbeit ist mir wichtig, klinische Forschung ist mir wichtig, aber eben auch die einfache Arbeit am Krankenbett ist etwas, was ich schon seit vielen Jahren gerne mache. Hm.
Ich glaube, die Kombination, die zeichnet dich aus und die hat dich auch zu einer Expertin auf dem Gebiet gemacht. Deswegen freue ich mich, dass du heute dabei bist. Ich starte immer noch mit der Frage, um sich ein bisschen besser kennenzulernen noch, mit einer Frage nach einem besonderen Erlebnis in deinem beruflichen Leben, in deiner beruflichen Laufbahn. Hast du uns da auch irgendwas mitgebracht?
Ja, also es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine war, ich war in meinem letzten Studienjahr und habe herumüberlegt, welche der Facharzterichtungen könnte für mich passen. Und ich finde ja prinzipiell, es gibt zwei Typen von Ärztinnen. Das eine sind die quasi chirurgisch Interessierten, das andere die internistisch Interessierten. Also für mich war immer klar, dass es ein internistisches Fach sein soll. Und wenn ich dann aber mit den vielen alten Menschen arbeiten musste, habe ich gesehen, oh, das, glaube ich, ist nicht ganz das für mich. Und somit ist natürlich interne Medizin ohne alte Menschen ist dann die Pädiatrie geworden. Und dann wurde im letzten Studienjahr, habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mir an, wie andere Kliniken das machen und war dann in Boston auf der Harvard-Uni für 3 Monate im Sommer. Und da wollte ich so eine Pediatric Rotation machen und dann haben sie mich dort auf die NICU gesteckt. Und das hat mich auf der einen Seite voll fasziniert, auf der anderen Seite war ich ziemlich überfordert mit diesen ganzen technischen Dingen. Und dann gab es aber ein sehr nettes Feedback, das habe ich auch gelernt aus Amerika, dass das was sehr Nettes ist, wenn man einfach nach einer Zeit, wo auch dort so Rückmeldungen bekommt und die hat dann gesagt, also Sie können sich vorstellen, dass das ein Fach ist, das gut für mich passen würde. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und so bin ich irgendwie zur Neonatologie gekommen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, jetzt möchte ich Neonatologin werden. Wie mache ich das jetzt hier in Wien? Und dann bin ich einfach auf die Uniklinik gestapft und habe mich dort vorgestellt. Und dann wurde ich an Professor Manfred Weninger verwiesen. Der sucht noch irgendwie Dissertanten. Und damals war das keine Pflicht, aber ich habe mir gedacht, ich muss jetzt da irgendwas extra bieten, wenn ich da jetzt einfach so komme und das machen will. Und der hat mich dann vorgestellt einem AEG-Gerät, einem ersten, das ja noch wirklich aus den 70er Jahren ist. Und so hatte ich dann den ersten Kontakt zum AEG. Und im Endeffekt war dann innerhalb sehr kurzer Zeit klar, was mein restliches Leben bestimmen wird. Und somit ist das eigentlich eine Geschichte, die wirklich sowas wie ein Wendepunkt ist oder ein besonderes Erlebnis für mich war.
Ist ja immer wieder spannend, wie man zu seinen Gebieten kommt und so weiter. Ist eine interessante Geschichte. Und ich finde den Aspekt, den du aus Amerika mitgebracht hast, dieses Feedback geben. Ich glaube, da kann man in Deutschland noch viel lernen oder Österreich wahrscheinlich auch. Und,
absolut, ja.
Und das andere mit der inneren Medizin, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich beim Staatsexamen prüfe. In Deutschland ist so, dass man Chirurgie, Innere und gemeinsam mit dem dritten Fach prüft. Und da habe ich immer die Notwendigkeit, noch mit der Inneren oder mit der Chirurgie die Patienten zu sehen. Und da freue ich mich dann auch immer wieder, wenn ich zu den neonatologischen Patienten zurückgehen kann und am Anfang des Lebens tätig bin. Gut. Lass uns in die Thematik einsteigen. Du hast schon gesagt, AEG 70er Jahre, aber jetzt nicht in der Neonatologie. Mittlerweile würde ich das AEG als Standard in der Neonatologie bezeichnen. Kannst du vielleicht unseren jüngeren Zuhörern noch mal kurz demonstrieren, wie es vielleicht vor 20 Jahren so war, als das AEG überhaupt reinkam? Welche Möglichkeiten hatten wir damals gehabt?
Ja, also es kommt auch, wie vieles, eben aus der Erwachsenenmedizin und es kommt eigentlich eben auch aus dem Intensivbereich, OP-Bereich. Also es ging darum, dass eigentlich die Leute ja, wenn sie da in Narkose waren und operiert wurden, dass irgendwie nicht ganz klar war, wie geht's dem Gehirn der Patienten und dass das irgendwie schon immer interessant war und dass es natürlich in diesen Situationen nicht eben so einfach zu erfassen ist. Und somit wurde aus dem konventionellen EEG so eine Art vereinfachter Monitor gemacht, der eben komprimiert nur die Amplitude zeigt, dann nur ein oder zwei Kanäle hat und eben auch zeitkomprimiert wird. Das heißt, man hat dann einfach einen leichteren Überblick. Aber eben dieser Trend über eine kritische Phase, wie eben damals eine OP oder ein Intensivaufenthalt, ist damit viel einfacher zu überwachen. Und dann hat man halt gesehen, dass gerade die Amplitude für die Neugeborenen besonders relevant ist, weil sich da mehr ändert. Beim Erwachsenen ist halt Frequenz vielleicht ein bisschen spannender und bei den Neugeborenen und speziell auch bei den Frühgeborenen ist auch in der Amplitude noch viel drin. Also deswegen hat sich das, glaube ich, dann in die Neonatologie gezogen. Aber es geht eigentlich darum, dass wir in der Intensivmedizin irgendwie die Möglichkeit haben wollten, kontinuierlich den Trend einer Überwachung der Hirnaktivität zu haben. Und irgendwie wundert es mich, dass wir jetzt so viele Jahre später immer noch nicht wirklich standardmäßig in der Lage sind und uns das nicht bei jedem einzelnen Kind interessiert, das auch zu machen, obwohl es eben Geräte gibt, die das schon relativ einfach machen. Dass man eben direkt neben dem Bett stehen kann und sich denkt, ja, hat jetzt dieses Gehirn was abbekommen von diesem Kind und wenn, wie schlimm ist es und erholt sich's oder wird's besser oder wird's schlechter? Also diese ganzen einfachen Fragen, die wir uns eigentlich ja täglich stellen bei den Patienten, kann man eigentlich mit diesen Monitoren besser als bisher beantworten. Aber natürlich ist es immer noch nicht das, was man vielleicht sich erwartet. Ja?
Aber warum hat sich sozusagen so gut etabliert also du sagst zwar, ist nicht so gut etabliert, wie du dir das vorstellst, aber mittlerweile ist es ja schon relativ weit verbreitet, sicherlich bei speziellen Indikationen. Auf der anderen Seite ist ja das EEG eigentlich in manchen Stellen aussagekräftiger, kommen wir gleich nochmal darauf. Aber was sind so die Vorteile, kurz zusammengefasst?
Ja, dass es eben eigentlich von uns selber als Neonatologinnen direkt am Krankenbett angewendet werden kann, dass wir auch selber es interpretieren können, weil oft ist ja das konventionelle EEG irgendwie abhängig davon, dass jemand kommt, der es schreibt, dass es jemand kommt, der es interpretiert. Und das ist einfach zu weit weg von der Realität und von der Klinik und vom Krankenbett. Und dass es da jetzt eben was gibt, was uns zumindest mal eine erste Information gibt, es ist soweit okay oder ich mache mir Sorgen, so quasi. Weil wenn man an das lateinische Wort zurückdenkt, ist ein Monitor ja eigentlich jemand, der warnen soll. Und genau das soll so ein Gerät machen, der einfach sagt, irgendwas ist mit diesem Gehirn nicht in Ordnung. Und nachdem das einfach relativ einfach geht, hat sich's, glaube ich, durchgesetzt, weil wir ja doch mit sehr viel neurologischen Risikopatienten arbeiten in der Neonatologie.
Und welche Limitationen, gleich nachgefragt, müssen wir sozusagen berücksichtigen?
Ja, natürlich, dadurch, dass es so vereinfacht ist. Also wir haben meist nur ein oder zwei Kanäle, wobei die Geräte jetzt einfach besser und besser werden und auch besser umschalten können zwischen konventionellem EEG und diesem AEG. Aber dieser einfache Trend ist ja auf der einen Seite wichtig für dieses Bedside-Monitoring und auf der anderen Seite aber dieses Detail, was wir dann brauchen oder eben mehr Kanäle, um genau sagen zu können, was steckt da dahinter? Dafür brauche ich die Kombination mit dem konventionellen EEG. Also an sich ist es so ähnlich zu sehen wie bei einem EKG-Überwachung an der Intensivstation. Da habe ich ja auch quasi nur eine Ableitung. Und wenn da irgendwas komisch ist, dann brauche ich dieses 12-Kanal-EKG. Und so ähnlich ist es halt mit dem EEG auch.
Und jetzt ist ja Überwachung und Warnung nicht ein Selbstzweck. Punkt eins, wann siehst du die Indikation für ein AEG gegeben? Und zwei, welche therapeutischen Konsequenzen ergeben sich für dich aus dem Überwachen, aus der Warnung?
Ja, absolut. Ich meine, es wäre total wünschenswert, dass wir durch dieses Warnen eben Schädigungen früher erkennen können und dann vielleicht eben auch verhindern oder vermindern können. Und da ist es auch so, dass ich mir, glaube ich, vor 25 Jahren da mehr erhofft habe, weil die Datenlage dazu noch nicht so gut ist, dass es wirklich ein Monitor wirklich auch zu einer Verbesserung des Langzeitoutcomes führen kann. Aber es gibt eben zunehmend Daten, dass ich zum Beispiel, und das kommt ja dann als nächstes Thema, die neonatalen Anfälle. Das ist etwas, was man eigentlich klinisch halt unterschätzt. Das ist viel häufiger als in der elektrophysiologischen Aktivität oder in so Risikosituationen. Und man weiß, dass das zum Beispiel den Metabolismus erhöht des Gehirns. Und wenn man sich jetzt überlegt, was alles neuroprotektive Therapien sind, wie eben zum Beispiel Kühltherapie, Hypothermie beim Neugeborenen, dann will man ja eher eben den Stoffwechsel runterfahren und das Gehirn sich erholen lassen. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass wenn man eine Anfallsaktivität nicht erkennt und auch nicht behandelt, dass das dann zu einer Secondary Injury sozusagen führt. Aber die Datenlage dazu ist nicht so gut, wie wir uns das erhoffen. Aber es gibt halt jeder, der sich dahinter mit der Theorie beschäftigt, ist eigentlich überzeugt davon.
Darf ich da nochmal nachfragen? Die Datenlage ist nicht so überzeugend. Liegt es aus deiner Sicht daran, dass wir die Krämpfe nicht richtig erkennen, dass wir die nicht richtig behandeln oder dass die Behandlung eben nicht zu dem erwarteten Erfolg führt?
Naja, und dazu muss man sagen, jetzt sind wir schon im nächsten Thema. Neugeborenenanfälle sind im Prinzip ein Symptom. Also das ist mal das eine. Das ist ja eine neurologische Schädigung, die zu Anfällen führt in den allermeisten Fällen. Und das heißt, dieser Ausmaß dieser Schädigung hat natürlich jetzt eine Auswirkung und die können wir jetzt wenig beeinflussen. Aber diese Symptome dann nicht rechtzeitig zu erkennen und vielleicht nicht gut zu behandeln, könnte eben zu einer weiteren Schädigung führen. Und auch diese postneonatale Epilepsie ist erhöht, wenn wir sozusagen mehr Anfälle haben. Und wir haben eben noch nicht so lange die Möglichkeit, wirklich kontinuierlich diese Patienten zu überwachen, um wirklich zu sehen, wie oft haben die das überhaupt. Weil wir waren ja schon, glaube ich, alle irgendwie immer so, dass wir bei Risikopatienten EEGs gemessen haben, aber halt nicht wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei so einem wirklichen Risikopatienten. Das heißt, ich glaube, die Inzidenz von Anfällen ist teilweise noch gar nicht richtig erfasst, weil wir teilweise von klinischen Anfällen reden. Also da müsste irgendeine Symptomatik dabei sein. Und jetzt, wo man Risikokinder auch überwacht, sieht man eigentlich, wie häufig es da zu elektrophysiologischen Anfällen kommt. Und das ist aber manchmal für 23 Stunden gar nichts gibt und dann für eine Stunde sieht man was. Und wenn man genau da sein EEG misst, dann glaubt man, das Kind hat Anfälle. Und das kann aber genau umgekehrt sein. Ich kann 23 Stunden Anfälle haben und genau eine Stunde nichts. Also ich glaube, dieser wahre Seizure Burden, wie das heißt, also die wirklich die Anfallsaktivität in Minuten, also die Dauer, die ist uns gar nicht so bewusst gewesen bei den Patienten, sondern das kommt erst in den letzten Jahren. Und jetzt kommen eben die Daten, dass diese Seizure Burden sehr wohl dann mit dem Outcome korreliert. Natürlich immer vor dem Hintergrund der Grunderkrankung, die eigentlich zu den Anfällen führt.
Weil da wollte ich aufs AEG nochmal drauf hinaus. Aus deiner Sicht reicht es aus, also als Methodik, oder braucht man in Zukunft doch eher ein EEG, um sozusagen diesen Seizure Burden zu bestimmen?
Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also natürlich wäre das konventionelle EEG wichtig zur wirklichen Diagnostik von Anfällen, weil mit dieser zeitkomprimierten Ableitung kann ich was übersehen. Aber wenn wir jetzt sagen, wenn wir nur klinisch bleiben, dann sehen wir vielleicht 10% der Anfälle. Wenn wir mit dem konventionellen 16-Kanal-EEG über 24 Stunden wirklich überwachen könnten, würden wahrscheinlich 90-95% der Anfälle erkannt werden. Wenn wir mit dem AEG arbeiten und mit den modernen Maschinen, wo wir zumindest vielleicht zwei Kanäle haben oder sogar mehr und wo wir ein Roh-EEG dazu haben, sehen wir wahrscheinlich 60-80%. Okay. Also es ist besser als was wir bisher hatten, aber es ist vielleicht noch nicht so gut, wie es sein könnte. Und hier, glaube ich, entwickeln sich die Technik in die Richtung, dass wir vielleicht das konventionelle EEG aufzeichnen, komplett mit mehreren Kanälen und vielleicht am Krankenbett aber nur diese Trendanzeige haben. Dass uns quasi, dass wir einen Monitor eben warnt, aber dass es hinten nach dann auch noch die detailliertere Ableitung.
Ja, spannend, ja. Okay, wir haben jetzt schon öfter angetriggert, das große Thema Krampfanfälle, Behandlung der Krampfanfälle. Da gibt es ja immer wieder die Diskussion, insbesondere bei Frühgeborenen, ich sag mal ohne morphologische Veränderung, jetzt ohne schwere Hirnblutung oder so, wann sollen wir behandeln? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt so kurz als klinische Message mitgeben? Wann behandeln?
Kurz ist jetzt schwierig in dem
Fall.
Ja, prinzipiell ist es so, dass jetzt auch die ILAE, also die International League Against Epilepsy, eine neue Definition, also neu ist auch schon wieder ein paar Jahre her, rausgebracht hat, die einfach sagt, dass Neugeborenenanfälle an sich eine eigene Entität sind. Das waren sie schon länger. Und dass sie eigentlich nur durch elektrophysiologische Aktivität definiert sind. Und diese elektrophysiologischen Anfälle haben dann in manchen Fällen ein klinisches Symptom dabei, entweder ein motorisches oder eben nur so ein subtiles im Sinne von autonom, Apnoen oder sowas, oder eben nicht. Aber definiert wird es immer übers EEG. Und das fand ich schon sehr wichtig, dass wir wegkommen von neurologisch auffälligen Bewegungen, weil da kommen wir jetzt ein bisschen zur Richtung Frühgeborene. Die haben halt häufig Myoklonien, die haben sich komisch bewegt. Und das wurde, glaube ich, oft dann so auf zumindest Verdacht auf Anfälle interpretiert. Und jetzt, wo wir mehr aufzeichnen und wirklich überwachen und elektrophysiologisch überwachen und diese Definition anwenden, sieht man, dass man eigentlich weniger Anfälle behandelt als früher. Und dafür aber viel spezieller das, was wirklich ein Anfall ist. Weil was ist wirklich schädlich? Diese neurologische Entladung von wahrscheinlich geschädigten Nervenzellen. Das sollten wir versuchen einzudämmen. Das gelingt uns nicht immer. Aber eigentlich ist das beim Frühgeborenen nicht anders als beim Reifgeborenen und die Ursachen sind auch fast die gleichen. Es sind halt bei dem Reifgeborenen eher diese Asphyxie-Hypoxie-Geschichte, aber das ist insgesamt das häufigste, auch bei den Frühgeborenen. Aber die haben dann halt noch diese Blutungskomponente, also diese ganzen hämorrhagischen Veränderungen. Aber eben sowas wie Meningitis oder so macht natürlich Anfälle. Und da ist es egal, ob ich frühgeboren oder reifgeboren bin. Wenn ich elektrophysiologische Anfallsaktivität sehe, sollte ich sie versuchen zu unterbrechen. Ob mir das dann gelingt, hängt dann eben von den Grundbedingungen ab.
Aber da stehen wir wieder sozusagen in der Überwachung, ne? Also wenn ich jetzt nicht die klinischen sozusagen Symptomatik als Auslöser für die Behandlung, dann muss ich doch eher großzügiger überwachen, zu bestimmten Zeitpunkten EEG durchführen oder AEG überall kontinuierlich.
Naja, das ist jetzt das, was eigentlich, wenn man in die Literatur geht, alle so neurophysiologischen Guidelines empfehlen. Und das ist eigentlich wieder das, was einen dann zurückkommen lässt an die eigene Station. Und man denkt sich, okay, man braucht doch fast jedes Kind
seine
Überwachung. Weil die Definition jetzt eben geworden ist, dass ich auf der einen Seite ein Kind mit klinischen Auffälligkeiten überwachen sollte, um zu schauen, ob das wirklich Anfälle sind oder nicht. Aber es auch andersrum laufen kann. Das heißt, ich habe ein Kind und das hat jetzt eine Meningitis zum Beispiel, oder es war eine Asphyxie, dann weiß ich ja, das hat ein hohes Risiko, um Anfälle zu entwickeln. Also eigentlich muss ich das überwachen. Und empfohlen ist eine konventionelle EEG-Überwachung, also möglicherweise vier Kanäle. Aber es steht immer AEG als, wenn es die verfügbare Alternative ist, also zumindest. Und somit ist eigentlich bei jedem Kind, das ein neurologisches Risiko hat oder eben das Anfälle entwickeln könnte, eine kontinuierliche Überwachung für die ersten 24 Stunden nach so einem Insult oder rund um diese kritische Phase empfohlen. Und da kann man mit dem AEG auch, wie gesagt, eigentlich schon ganz gut die identifizieren, die wahrscheinlich mehr Probleme haben. Und das kann man dann kombinieren mit dem konventionellen EEG.
Okay. Dann schließt sich natürlich gleich die zweite Frage an. Wir detektieren Krampfanfälle. Wie behandeln? Was sagt die Leitlinie?
Ja. Da hat sich wenig getan in den letzten Jahren, muss man sagen. Die Leitlinie sagt weiterhin, Phenobarbital ist die erste Wahl bei neonatalen Krampfanfällen mit einer Bolustherapie von 20 Milligramm pro Kilo. Und danach geht es jetzt ein bisschen auseinander. Also man kann das Levetiracetam, also das Keppra, was sich ja in den letzten Jahren ein bisschen in Mode gekommen ist, als zweiten Punkt nehmen.
Oder, als Add-on? Ja,
bitte?
Als ja, Add-on.
Als Add-on. Also als zweite Second-Line-Therapie. Und alternativ wäre dann das Phenytoin als Natriumkanalblocker. Dazu muss man sagen, die ganzen Barbiturate und Benzodiazepine wirken über den GABA-Rezeptor. Und eben Phenytoin und auch dieses Lidocain wirkt über den Natriumkanal. Also es ist immer ganz gut, wenn man dann schon höhere Dosen von etwas hat, dass man dann nicht immer das über den gleichen Rezeptor arbeitet, sondern da was kombiniert. Dann wäre Phenytoin oder eben Carbamazepin als Natriumkanalblocker zu wählen. Und das ist eher bei diesen Kindern, wo wir an genetische Ursachen denken, diese ganzen Kanalerkrankungen, die diese neonatalen Epilepsien machen, die werden besser mit so einem Natriumkanalblocker. Oder wenn ich eben Kinder habe, wo die anderen zwei Dinge bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Mhm. Aber Firstline ist immer noch Phenobarbital, dann eben Levetiracetam und dann so ein Natriumkanalblocker. Mhm. Und danach wird es ein bisschen offen. Da muss man dann schon über Vitamin B6 reden als Versuch. Dann muss man auch über andere Medikamente reden. Aber was vielleicht neu ist, dass man nicht automatisch jetzt eine Langzeittherapie anschließt, sondern dass man mit Bolusgaben arbeitet, eine kontinuierliche Monitorierung, also Überwachung der Anfälle, also hier jetzt dann wirklich AEG oder wenn überhaupt möglich EEG-Überwachung, um dann wirklich zu sehen, hört's auf, weil was haben wir auch aus früheren Jahren schon gewusst, dass oft die klinische Symptomatik aufhört, aber die elektrophysiologische noch weitergeht. Also ich muss sicher gehen, dass meine Therapie überhaupt wirkt. Mhm. Und es ist halt häufig, dadurch, dass es ja akut symptomatische Anfälle sind, sind die halt oft in dieser akuten Phase und würden vielleicht auch von allein nach 2-3 Tagen schon wieder aufhören. Das heißt, hier eben nur wirklich mit Bolusgaben arbeiten und eben Phenobarbital hat eine lange Halbwertszeit und manchmal reicht da wirklich 1 oder 2 Dosen und dann beobachtet man einfach, was weiter passiert und erst dann, wenn sich immer wieder Anfälle zeigen, dann muss man natürlich über die Ursachen weiterhin nachdenken. Kann das dann trotzdem noch eben die hypoxische Läsion sein oder ist es jetzt doch was anderes? Also hier dann die Bildgebung und diese ganzen anderen Analysen dazu zu nehmen, macht Sinn. Aber erst dann wirklich längere Therapien zu machen. Und an sich ist empfohlen, dass auf jeden Fall bei jedem Kind mit neonatalen Anfällen vor der Entlassung ein Auslassversuch gemacht wird oder das abgesetzt wird. Das wird die Kinder nicht mit den Antikonvulsiven entlassen, so wie noch früher.
Okay, und den Auslassversuch natürlich dann mit EEG-Monitoren, wenn es in Ordnung ist, dann ist sozusagen gut. Wichtiger Hinweis, ganz kurz, du hattest Vitamin B6 angesprochen. Das war ja früher, ich sag mal, bei reifen Neugeborenen, wo es keine offensichtliche morphologische Ursache gab, gleich so ein Therapieversuch. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, oder?
Na, empfohlen ist es immer noch, wenn auf die Second-Line-Therapie keine Reaktion erfolgt, dann soll mit Vitamin B6 versucht werden. Das ist jetzt ja nicht besonders häufig, die Vitamin B6-abhängige Enzephalopathie, aber sie wäre halt eine sehr gut behandelbare. Mhm. Und wenn man das halt relativ früh erkennt, dann ist das auch besser für die Prognose. Und somit ist das halt immer dabei. Und außerdem ist es ja auch ein Enzym, das oder Vitamin, das insgesamt die Anfallsschwelle ein bisschen beeinflussen kann. Also es ist etwas, was jetzt nicht schadet und möglicherweise eben hilft. Okay. Aber das habe ich selber in 25 Jahren genau einmal gesehen. Das ist dann
wollte ich sagen, ich habe es auch einmal ganz am Anfang meiner Zeit gesehen und bin mir nicht sicher, wie gut wir da weitere Differentialdiagnose damals gemacht haben. Spannend.
Was ja auch inzwischen viel früher kommt, ist halt dieser Unterschied, habe ich jetzt wirklich diese klassischen akutsymptomatischen Anfälle, da muss ich irgendeine Theorie haben, aus der Anamnese, aus der Geschichte, also eben Hypoxie, Infektion, Blutung, solche Dinge. Und wenn das nicht ist, dann relativ schnell in Richtung Genetik schauen, weil da gibt's halt inzwischen wirklich viele neue Diagnosen, die dann auch spezielle Therapien brauchen. Und das Genetik wird ja immer schneller und schneller. Also heutzutage gibt es ja so Epilepsie-Panel, die sind dann wirklich in 1-2 Wochen auch schon wieder da. Und dann weiß ich, was hier vielleicht am besten funktioniert. Okay. Weil sonst muss man sich durch die ganzen Stoffwechselerkrankungen durchkämpfen.
Ja. Okay. Nochmal kurz zu der Frage des sozusagen Auslassens. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen es aus, machen eine Kontrolle EEG und dann ist die unauffällig. Hast du da noch eine Empfehlung? Was sage ich den Eltern? Sollen die im Verlauf, also die entlasse ich denn, sollen die im Verlauf denn nochmal eine EEG-Kontrolle bekommen oder?
Also klassisch ist es so, dass wenn ich eben so akut symptomatische Anfälle hatte und die Läsion ist eigentlich nicht so schwer, dann habe ich kein sehr hohes Risiko, auch weiterhin Epilepsie zu haben. Wenn jetzt aber doch eben ein Infarkt, eine Blutung oder doch eine hypoxische Läsion, die irgendwelche Schäden hinterlassen hat oder Narben machen wird, auch im Gehirn, dass wenn das bleibt, dann ist natürlich das Risiko höher, dass sich auch im Verlauf eine Epilepsie entwickelt. Und je früher die ja kommt, und das spricht ja dann auch wieder dafür, dass man neonatale Anfälle einfach mehr behandeln sollte, weil man sieht ja dann zum Beispiel eine Epilepsie, die sich im ersten Lebensjahr entwickelt, so das klassische West-Syndrom oder BNS-Epilepsie, die ist besonders schlecht für die Entwicklung des Gehirns, weil ja im Prinzip da so viel passiert und wenn das dann alles durcheinander kommt, dann wird einfach die Beeinträchtigung, also die Entwicklung mehr beeinträchtigt als zu späteren Zeitpunkten, wenn das als Erwachsener passiert. Mhm. Also somit, oder auch, also wenn das unerkannt wird. Also bei diesen Kindern, die eben Läsionen behalten haben, da würde ich prinzipiell schon auch zumindest im ersten Jahr nochmal nach 3 Monaten, nach 6 Monaten oder so an ein EEG denken und mir das genauer anschauen.
Mhm. Okay. Aber auch im Aufklärungsgespräch mit den Eltern würdest du eher dafür plädieren, wenn ich keine morphologischen Veränderungen hatte und dann einmal Krampfanfälle, dass es jetzt nicht unbedingt so ein ganz hohes Risiko ist für eine langfristige Epilepsie.
Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja ganz viele Ursachen, die sind ja dann nachher wieder weg. Ja, also ganze Glukose-Geschichte oder Elektrolytverschiebungen, da passiert wahrscheinlich nicht viel. Da muss ich mir dann auch nicht so viel sorgen.
Das ist auch ganz wichtig sozusagen für die Prognose, weil die Frage kommt ja immer. Und unter Epilepsie können sich Eltern was vorstellen, aber dass sozusagen diese neonatalen Krampfanfälle was anderes sind, ist, glaube ich, wichtig rüberzubringen.
Absolut,
Katrin, sehr schön. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, wir treffen uns in 20 Jahren wieder hier zum Podcast. Was hat sich da getan? Was wäre dein Wunsch und deine Vorstellung?
Ja, hoffentlich geht das Hand in Hand. Ne? Meine Vorstellung wäre, dass... Also der Wunsch ist vielleicht einfacher. Der Wunsch ist, dass die EEG-Ableitungen einfacher werden, dass die Auswertungen einfacher werden, dass uns auch hier sowas wie KI, automatische Analysen helfen werden, diese doch sehr komplexen Kurven irgendwie zu sichten. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es wirklich so einen Alarm für Anfälle jemals geben wird, aber vielleicht ist das so zumindest eine Wunschvorstellung, die man haben kann. Und somit glaube ich, es geht auch alles in die Richtung, dass eben automatische Analyse beim EEG immer mehr kommt und dass man dann auch eben diese ganzen Dinge, die prognostisch wichtig sind, wie ist die Grundaktivität, sieht man eben Schlaf-Wach-Unterschiede und sowas, dass sowas eigentlich einfacher geht und dass das dann vielleicht einfach automatisierter geht. Und dann, wenn es ein einfacher Monitor ist, dann wird es auch wahrscheinlich mehr verwendet werden. Möglicherweise gibt es dann auch sowas mit Farbcodiert oder Zahlen oder was auch immer und vielleicht wirklich einen Alarm oder so. Aber da sind wir halt erst in Richtung des Ganzen. Und Wunsch wäre natürlich auch, dass wirklich die Daten zeigen, dass je mehr wir das machen, desto besser dann auch diese Kinder aussteigen. Weil wir können das Grundproblem, warum die Anfälle haben, ja leider nicht verbessern damit. Wir können nur diese Second Injury vielleicht vermindern. Oder eben gerade, weil man ja auch weiß, dass in dieser Verbindungsphase, also das Gehirn des Neugeborenen ist ja gerade in dieser Vernetzungsphase, das hat natürlich speziell Zellen, die besonders aktiv sind, sich vernetzen und dann kommen manchmal so Herde, die erst später dann zur Epilepsie führen können, weil sich da jetzt Zellen vernetzen, die eigentlich ja gar nicht zu dem Zeitpunkt das machen sollten. Also dass dann sowas wie insgesamt die Epilepsierate nach Frühgeburtlichkeit oder nach perinatologischer Schädigung dann weniger wird. Das sind alles so Vorstellungen, die, glaube ich, durchaus realistisch sind. Aber in 20 Jahren muss das alles noch viel einfacher werden, damit es wirklich sich im Alltag durchsetzen wird. Vielleicht gibt es dann auch einfach drahtlose Helme, die diese Kinder aufhaben oder nur so Stirnbänder oder so irgendwie.
Wäre schon günstig. Wenn du jetzt die Entwicklung der antikonvulsiven Therapie dir anschaust, in welche Richtung geht die aktuell so?
Ja, also da gab es ein paar größere Studien eben zum Keppra und auch zu anderen Medikamenten, und die haben sich alle halt gegen das Phenobarbital so gar nicht bewährt. Und es ist aber eigentlich nicht ganz klar, warum gerade dieses Barbiturat bei Neugeborenen so gut funktioniert. Also da sieht man, dass wir noch ganz viel Arbeit eigentlich leisten müssen, weil wir gar nicht wissen, ist es wirklich nur der GABA-Rezeptor oder ist es beim Neugeborenen halt irgendwie mehr dahinter und deswegen funktioniert das dort so gut. Also gerade bei der Therapie müsste man noch viel mehr forschen und vielleicht auch diese Untergruppen sich anschauen, weil oft werden neonatale Anfälle so in einen Topf geworfen. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass das ja völlig unterschiedliche Ursachen haben kann. Und natürlich macht das einen Unterschied, wie ich das dann behandeln soll. Also ich glaube, es geht vielleicht dann auch mehr da ins Individuelle rein. Also ein Kind mit Infarkt braucht eher diese Therapie und ein Kind mit Blutung halt möglicherweise dieses oder so.
Deswegen ist es so ein bisschen frustrierend, ne? Seitdem ich Neonatologie mache, ist Krampf sozusagen, wird immer Phenobarbital reingekippt. Also Keppra war so ein bisschen die Hoffnung. Aber man differenziert überhaupt nicht, ne? Wenn ich mir so die erwachsenen Epileptologen angucke, die haben da aus meiner naiven Sicht doch ein bisschen differenziertes Vorgehen, aber bei uns.
Ja, bei uns geht das wirklich nur in dem Bereich dieser genetischen Epilepsie. Ja, und das ist halt nur ein kleiner Teil von den neugeborenen Anfällen. Ja. Der Rest sind eben diese Symptome. Und viele sagen, ja, das muss man gar nicht so schlimm behandeln. Das ist ja einfach nur ein Symptom und von der Grunderkrankung. Aber ich glaube, da noch ein bisschen mehr Daten zu haben. Und interessanterweise ist aber so, dass Barbiturate auch immer wieder oder auch nachweislich schädlich ist für Neuronenzellen, von Neugeborenen und von Frühgeborenen. Aber dass wir durch diese gezieltere Therapie, die wir jetzt haben, wenn wir wirklich kontinuierlich überwachen, da hat ja jeder Angst gehabt, oh Gott, wir werden da jetzt ganz viel behandeln, weil wir dauernd irgendwelche komischen Ableitungen sehen, wo wir nicht sicher sind, ob es nicht doch Anfälle sind. Und in den ganzen Studien, die es dazu gibt, das sind nicht viele, aber die es dazu gibt, die sagen, dass man sogar weniger Medikamente nimmt. Weil man kürzer behandeln kann. Weil
deswegen
man
diese Kürzerbehandlung, ja. Ich glaube, das also ist ein wichtiger Aspekt.
Weil einfach, glaube ich, viel Motorik behandelt wurde früher, die einfach zwar auffällig ist, aber jetzt nicht eben Anfälle waren. Und das wird dann möglicherweise halt Phenobarbital zu einem Bolus-Medikament machen. Und dann hat man vielleicht eine Gesamtdosis, die dann auch nicht mehr in dem Ausmaß so schädlich ist, dass man sich so dafür fürchten muss. Aber bessere Medikamente wären sicher ein Thema, ja.
Okay. Gut, jetzt kommen wir zu den Literaturempfehlungen. Ist immer so ein Bestandteil des Podcasts, dass du so ein oder zwei Literaturempfehlungen machen könntest, die man sozusagen sich durchlesen kann, um dann noch ein bisschen tiefer in die Thematik einzusteigen. Hast du da auch was mitgebracht?
Ja, also die beiden Publikationen der ILAE, eben dieser International League Against Epilepsy, zur Klassifikation und Therapie der neonatalen Anfälle. Also das ist immer Ronit Pressler und viele Co-Autoren über Klassifikation von Seizures und Epilepsies in der Neugeborenen-Episode und auch eben Treatment. Da gibt es zwei relativ rezente, eins aus dem Jahr 23 und eins aus dem Jahr 21. Und dann gibt es einen wirklich schönen Review-Artikel, der wirklich alles sehr gut zusammenfasst. Das ist in New England Journal erschienen, 2023 von Josowitz. Über Neonatal Seizures, also wirklich ein sehr schöner Review-Artikel, der wirklich alles behandelt, die Diagnose, die Klassifikation, die Ursachen und auch die Behandlung.
Perfekt, wir werden die wieder in den Shownotes verlinken. Da finden die Zuhörer, Zuhörerinnen deine Vorschläge. Vielen Dank dafür. Und Katrin, damit sind wir schon fast am Ende des Podcasts.
Schade.
Ich frage immer, welchen Ratschlag du den Zuhörern, Zuhörerinnen so für die berufliche Weiterentwicklung mitgeben möchtest. Was hast du da mitgebracht?
Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, was zu finden oder eben so lange zu suchen, bis man es findet, was einen wirklich interessiert und sich daran dann so ein bisschen festzubeißen und wirklich dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema auch der heutigen Zeit. Aber da, wie gesagt, ich bin jemand, der sehr beständig war in den Dingen. Aber ich glaube, dass eben manchmal mühsam und langwierig es notwendig ist, an Dingen dran zu bleiben, dass man dann erst wirklich vordringen kann in die Tiefe. Man muss sich das halt so vorstellen mit Bohren. Bis man dann Öl findet, muss man manchmal doch ganz schön harten Boden bohren. Und das ist die eine Sache, also wirklich dranbleiben und dran arbeiten. Und das andere ist, glaube ich, so früh vielleicht schon entscheiden, heute in der Medizin möchte ich einfach nur klinisch arbeiten oder möchte ich auch wissenschaftlich arbeiten, weil das zu verbinden ist gar nicht so einfach. Und das sind im Prinzip zwei Wege. Und dann kann man sich da früh vielleicht schon überlegen, was gefällt mir besser oder wie schaffe ich es für mich, das zu verbinden und dann vielleicht darüber nachzudenken, in welchem Bereich und an welcher Universität oder an welchem Krankenhaus kann ich das am ehesten machen. Weil alles auf einmal schafft einfach niemand.
Ja, das ist richtig. Eine gute Zusammenfassung der aktuellen Situation. Katrin, vielen, vielen Dank für die sehr schöne Übersicht. War spannend. Ich habe auch einiges gelernt. Dank dir.
Ja, vielen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema AEG und neonatale Krampfanfälle bei Neugeborenen mit Katrin Klebermaß-Schreehoff aus Wien. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.